eben den Predigtext abgesprochen, der gleich etwas länger sein wird. Nico wird ihn uns lesen. Wem oder worauf können wir heute eigentlich noch vertrauen? Diese Frage bewegt viele Menschen, vielleicht sogar alle Menschen auf dieser Welt. Wenn nun jeder jetzt mal seine Geschichte erzählen würde, würde der Tag zu kurz sein für die vielen kleinen und großen Enttäuschungen, über die wir berichten könnten. Glücklicherweise vergessen wir vieles davon wieder. Für den lege ich meine Hand ins Feuer. Vielleicht hat der ein oder andere den Satz auch schon mal gesprochen. Und dann vielleicht viel später eine Bandsalbe benutzen müssen, um den Schmerz einigermaßen zu stillen. Kann man sich eigentlich selbst vertrauen? Vor vielen Jahren wurde ich beruflich einmal sehr enttäuscht. Ich stellte die Person zur Rede und sagte, was man dann so oft sagt, das hätte ich nicht von Ihnen erwartet. Er überlegte kurz und sagte nach kurzer Pause sehr offen und ich denke ehrlich, ich auch nicht. Von anderen haben wir ja so unsere Vorstellungen, was wir von ihr oder von ihm erwarten. Wenn jemand Christ ist, ja, dann wird er doch bestimmt nicht. Ihr könnt diesen Satz beliebig ergänzen. Dann nehmen wir einmal an, es gäbe einen Gott. Wie geht er mit Vertrauensbruch um? Wie gehen wir mit solchen Enttäuschungen um? Unser heutiger Predigtext berichtet von einem Enttäuschungsknaller, der kaum zu toppen ist. Jeder kennt ihn, der sich mit der Bibel befasst hat. Er berichtet von einer Zeit, in der das Volk Israel unter Führung von Mose unterwegs war, in das verheißene Land. Mose hatte, so würden wir vielleicht heute sagen, seinerzeit eine Audienz bei Gott und war für längere Zeit auf einem Berg, während das Volk im Tal auf ihn wartete. Und genau da setzt unser Predigtext ein.
Der selbstgemachte Gott oder das goldene Kalb. Die Israeliten unten im Lager hatten lange auf Moses Rückkehr gewartet. Als er immer noch nicht kam, liefen sie alle bei Aaron zusammen und forderten: Mach uns einen Gott, der uns schützt und führt. Niemand weiß, was aus diesem Mose geworden ist, der uns aus Ägypten hierher gebracht hat. Aaron sagte zu ihnen: Nehmt euren Frauen, Söhnen und Töchtern die goldenen Ringe ab, die sie an den Ohren tragen, und bringt sie her. Alle nahmen ihre goldenen Ohrringe ab und brachten sie zu Aaron. Er schmolz sie ein, goss das Gold in eine Form und machte daraus ein Stierbild. Da riefen alle: Hier ist dein Gott Israel, der dich aus Ägypten geführt hat. Aaron errichtete vor dem goldenen Stierbild einen Altar und ließ im Lager bekannt machen: Morgen feiern wir dem Herrn zu Ehren ein Fest. Früh am nächsten Morgen brachten die Israeliten Tiere, die als Brandopfer dargebracht oder für das Opfermahl geschlachtet wurden. Sie setzten sich zum Essen und Trinken nieder und danach begannen sie einen wilden Tanz. Da sagte der Herr zu Mose: Steig schnell hinunter. Dein Volk, das du aus Ägypten hierher geführt hast, läuft ins Verderben. Sie sind sehr schnell von dem Weg abgewichen, den ich ihnen mit meinen Geboten gewiesen habe. Ein gegossenes Kalb haben sie sich gemacht. Sie haben es angebetet und ihm Opfer dargebracht und gerufen: Hier ist dein Gott Israel, der dich aus Ägypten geführt hat. Weiter sagte der Herr zu Mose: Ich habe erkannt, dass dies ein widerspenstiges Volk ist. Deshalb will ich meinen Zorn über sie ausschütten und sie vernichten. Versuche nicht, mich davon abzubringen. Mit dir will ich neu beginnen und deine Nachkommen zu einem großen Volk machen. Mose aber suchte den Herrn, seinen Gott, umzustimmen und sagte: Ach Herr, warum willst du deinen Zorn über dein Volk ausschütten, das du eben erst durch deine große Macht aus Ägypten herausgeführt hast? Du willst doch nicht, dass die Ägypter von dir sagen: Er hat sie nur weggeführt, um sie dort am Berg zu töten und völlig vom Erdboden auszurotten. Lass ab von deinem Zorn und verfahre nicht so grausam mit deinem Volk. Denk doch an Abraham, Isaak und Jakob, die dir treu gedient haben und denen du mit einem feierlichen Eid versprochen hast: Ich will eure Nachkommen so zahlreich machen wie die Sterne am Himmel. Ich will ihnen das ganze Land, von dem ich zu euch gesprochen habe, für immer zum Besitz geben. Da sah der Herr davon ab, seine Drohung wahrzumachen, und vernichtete sein Volk nicht.
Ja, etwas lang der Text, aber damit hat man ein bisschen den Zusammenhang, um den es hier geht. Drei Gedanken zu dem Text. Der erste: Menschen ist alles zuzutrauen. Ein zweiter: Gott ist auch nur ein Mensch oder vielleicht doch ganz anders. Und ein dritter: Fürbitten bewegen den Arm Gottes. Zum ersten, wie wir eben schon hörten, Menschen ist alles zuzutrauen. Kann dieser Vertrauensbruch, von dem wir da gehört haben, noch getoppt werden? Wie war das, was hier berichtet wird, überhaupt möglich? Da hatte Mose das Volk aus Ägypten befreit. Da gab es die Wunder am Schilfmeer, die Versorgung in der Wüste. Waren das nicht alle deutliche Zeichen der Zuwendung Gottes und zu seinem Volk? Hatten sie nicht vielfach Bewahrung und Gottes Führung erlebt? Und dann fallen sie von einem Tag auf den anderen vom Glauben an Gott ab. Das ist dann aber nicht einmal alles. Sie schaffen sich auch sogar noch einen Gott selbst, buchstäblich mit Händen gemacht. Sie lassen es sich sogar eine Menge kosten und vergolden ihren neuen Glauben. Dabei lief alles ganz demokratisch ab, wie wir heute sagen würden. Die Mehrheit hat ihr Kreuzchen sicherlich beim Kälbchen gemacht. Und wenn dann noch die Führer keine überzeugende Alternative bieten, ja noch schlimmer, sogar zum Anstifter kruder Wünsche und Ideen werden, dann ist wohl alles verloren. Und dieser Leiter des Volkes war kein geringerer als der Bruder von Mose, Aaron. Aaron, der mit ihm vor den Pharao zog, der immer wieder von Mose erfuhr, was Gott vorhatte, der ihm in der Wüste die Treue hielt und eigentlich um die Macht Gottes wissen musste. Wer kann das alles verstehen? Was waren das damals noch bloß für Menschen? Wie kann man daran glauben, dass Gegenstände wirkmächtig sind, sagen wir Hufeisen, Talisman, Kleeblätter oder sowas? Wie kann man als Christ auf den Gedanken kommen, dass Gott vielleicht nicht mehr im Regimente sitzt und nicht helfen kann? Geradezu unmöglich ist es doch, dass Christen sich anderen Religionen zuwenden, zum Beispiel dem Buddhismus oder so. Um die Verwunderung abzuschließen, sei noch erwähnt, dass bekanntermaßen Christen ja alle ein untadeliges Leben führen Naja, mit vielleicht kleinen Schönheitsfehlern. Ich glaube, ich kann mich an dieser Stelle kurz fassen. Menschen ist wie damals, wie heute, alles zuzutrauen, am meisten das Undenkbare. Nicht den Menschen da irgendwo, sondern dir und mir. Der Psychologe C.G. Jung sagte einmal, was mich am anderen ärgert, ist mein eigener Schatten. Der ist ziemlich lang. Die Bibel berichtet, dass an vielen Stellen, wo selbst Vorbilder des Glaubens an ihrer Menschlichkeit scheitern, da sind die Mörder Kain, Moses und David, Salomo, der fremde Götter verehren ließ, der Lügner Petrus und die vielen kleinen, großen Sünder, stellvertretend genannt vielleicht Ananias und Sapphira. So kann mit einem Satz aus der Sintflutgeschichte zusammengefasst werden: Alles das ist ganz normal. Denn, so heißt es da, das Dichten und Trachten des Menschen ist böse, von Jugend auf. Jesus sagt es in Matthäus 15 nicht anders, denn aus dem Herzen kommen arge Gedanken, Mord, Ehebruch, Hurerei, Dieberei, falsche Zeugnisse, Lästerung. Damit tritt eine weitere wichtige Frage in den Vordergrund, die gewissermaßen ein roter Faden in der biblischen Überlieferung ist. Wie geht Gott mit der Schuld der Menschen um? Wie würden wir damit umgehen als Ebenbilder Gottes? Ganz einfach, wissen wir alle. Auf Verfehlung folgt Strafe. Je schwerer das Vergehen, desto härter die Strafe, vielleicht sogar der Tod. Ein zweites: Gott ist auch nur ein Mensch. Oder vielleicht doch ganz anders? Wir haben gelesen und gehört, und der Herr sprach zu Mose: Ich habe dieses Volk gesehen, und siehe, es ist ein halsstarriges Volk. Und nun lass mich, dass mein Zorn über sie entbrenne und sie verzehre. Dafür will ich dich zu einem großen Volk machen. Dass Gott nichts entgeht, ist allemal klar. Und ebenso haben wir wohl keine Verständnisschwierigkeit damit, dass Gott dem Volk Israel seinen Abfall nicht durchgehen lassen kann. Er wird zornig, ja, wütend. Fast könnte man sagen, Gott ist auch nur ein Mensch. Schließlich sind wir ja seine Ebenbilder. Kennt ihr das? Wenn der Körper im Zorn regelrecht heiß wird, wenn die Stimme ein Lautstärkenmaximum erreicht. Im Alten Testament finden sich Charakterisierungen des Zornes Gottes als innere Glut, als Schnauben oder als wütendes Schäumen. Doch Gottes Zorn entspringt nicht einer schlechten Laune oder Nebensächlichkeiten, sondern setzt die Sünde des Menschen voraus. Die Geschichte des Volkes Israel ist eine Jahrtausende Andauer von Verfehlungen und darauf folgenden Strafen. Gutes wurde von Gott gegeben und Schlechtes hat er von ihnen empfangen. Das genau ist der Hintergrund des Predigttextes. Was aber dort ausgesagt wird über Gottes Zorn, ist letztlich nichts Geringeres als die beabsichtigte Vernichtung des Volkes Israel, verbunden mit einer einfachen göttlichen Lösung. Ich mache ein neues Volk mit meinem getreuen Mose. Dieser hätte allen Grund, dem einfach zuzustimmen, denn er hatte ja genug schlechte Erfahrungen mit diesem Volk gemacht. In 2. Mose 17 fragt er sogar einmal Gott: Was soll ich mit diesem Volk tun? Es fehlt nicht viel und sie werden mich steinigen. Und Mose? Wer ist denn schon Mose? Hat er überhaupt die Kompetenz, uns zu führen? Mit den Worten Mose aus 2. Mose 4 gesagt, sie werden mir nicht glauben, noch meine Stimme hören, sondern werden sagen, der Herr ist dir gar nicht erschienen. Wer jemals Führungserfahrungen und Verantwortung hatte, der kennt das gut. Und von wem jemals Nachfolge verlangt wurde, kennt das allzu Menschliche. Moment mal, ich denke da ganz anders und handle auch anders. Frank Sinatra, die Generation Ü50, da sitzen ja hier, kennen ihn. Hatte einen schönen Song. I do it my way. Ich mache es so, wie es mir passt. Und wenn es dann schief geht, dann fällt der Satz nicht nur für Kinder. Du wolltest ja nicht hören, jetzt bekommst du die Quittung. Aber nicht umsonst ist der Predigtext überschrieben mit Moses Fürbitte. Er erweist sich über seine sicher große Enttäuschung hinaus als der Diplomat, der seine Gefühle zurückstellt. Vielleicht kann man ihn so hören. Ja, Herr, kein Zweifel, das ist eine schlimme Geschichte. Aber es ist doch dein Volk, das du auserwählt und dass du so viel investiert hast. Und außerdem, wie sieht das denn aus vor den Völkern? Die Palästinenser hätten doch ihren Spaß daran. Nein, die Ägypter waren gemeint. Aber egal. Gott, bleib cool und äußere und ändere dein Vorhaben. Außerdem hast du doch dem alten Abraham was versprochen. Erinnerst du dich? Er erinnert sich nicht an Abraham und sein Handeln, um damit die Vernichtung Sodoms zu stoppen. Oder denken wir an die Fürbitten des Propheten Jona. Und tatsächlich, Gott zieht nicht einfach seinen Willen durch, sondern lässt sich durch ein kleines Geschöpf zum Umdenken bewegen. Mit Gott können wir offensichtlich im Gebet diskutieren. Ist das nicht fantastisch? Und, so lesen wir, da gereute den Herrn das Unheil, das er seinem Volk angedroht hatte. Sind wir genauso? Wie reagieren wir auf das, was andere uns tatsächlich oder mindestens gefühlt angetan haben? Haben wir nicht den ewigen inneren Notizblock, auf dem die Taten der anderen ungelöscht bleiben und unser Verhältnis zu ihnen über Jahrzehnte trüben? Ist nicht Auge um Auge, Zahn um Zahn das immerwährende menschliche Prinzip? Habe ich schon mal bereut, wie ich reagiert habe? Da gereute es den Herrn. Gottes Reue ist anders. Denn mit 4. Mose 23, da lesen wir, Gott ist nicht ein Mensch, das er lüge, noch ein Menschenkind, das ihn etwas gereue. Es geht nicht darum, einen Fehler zu bereuen, meistens bei uns ja auch nur, wenn er uns schadet. Was aber bedeutet seine Reue? Ist sie Vergebung oder Verzeihung? Was reicht eigentlich weiter? Vergebung oder Verzeihung? Wenn ich verzeihe, habe ich die Schuld des anderen verarbeitet, bin in der Lage, einen Haken daran zu machen. Das ist kein geringer Schritt. Aber das Geschehene ist damit nicht vom Notizblock gelöscht. Kommt Ähnliches oder Vergleichbares noch einmal vor, so benutzen wir gerne den Satz, Das ist doch jetzt fast genauso, als du damals... Diese Aufrechnerei ist menschlich, verständlich und üblich. Vergebung ist dagegen mehr. Vergebung verbrennt den Notizblock und ermöglicht einen Neuanfang. Unseren Schuldigern zu vergeben, beten wir gleich wieder. Sehr leicht und sehr einfach. Aber wie schwer ist das gehandelt? Genau das hat uns Jesus aber aufgetragen. Vergebung ist somit ein Stück Himmel auf Erden. Sie ist, wenn man so will, die Tochter der Gnade. Im Alten Testament steht allerdings die Bestrafung und sogar die Vernichtung des Sünders im Vordergrund. Der Prediger, lange tot, Charles Henry McIntosh, sagte dazu einmal über Gott: Hier redet er vom Auslöschen des Sünders, während er im Evangelium die Sünde auslöscht. Gottes Reue ist aber auch im Alten Testament immer gebunden an seine Gnade und der damit verbundenen Barmherzigkeit. Dio perdona io no. Italienisch könnt ihr alle. Gott vergibt, ich nicht, so heißt es übersetzt. So lautet der Originaltitel eines italienischen Films mit Bud Spencer und Terence Hill. 50 kennt den Film. Der deutsche Titel ist Gott vergibt, Django nie. Genau, wir sind wohl die Djangos. Ohne Gottes Hilfe ist Vergebung kaum, ja vielleicht gar nicht möglich. Das Mittel dazu ist das Gebet. Die Fürbitte für mich und andere, denn so der dritte und letzte Gedanke, Fürbitten bewegen den Arm Gottes. Eigentlich ist schon alles gesagt. Ein ungeheuerlicher Vertrauensbruch, der kaum zu verzeihen, geschweige denn zu vergeben ist, wird durch eine Fürbitte in einen Neuanfang verwandelt. So lernen wir es von Mose. Beten hilft immer, habe ich einmal von einem Christenmenschen gehört. Er war und ist in einer Lebenssituation, zu der mir genau das Gegenteil einfällt. Und damit womöglich eine Menge unerhörter Gebete, auf die er zurückblicken kann. Gott bleibt in seinem Handeln der Unverfügbare. Seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Aber wenn Gott Gott ist, dann blickt er auf den ganzen Lebensweg und nicht nur auf die nächsten Schritte. Wir blicken buchstäblich durch die Weltgeschichte niemals hindurch. Damit komme ich persönlich manchmal mehr, manchmal weniger klar. Aber die Geschichte vom goldenen Kalb macht Mut zum Gebet, zur Fürbitte und zur Zuversicht, dass Gott sich durch uns beeinflussen lässt und Gebet erhört. Kaum zu glauben. Als seine Kinder sind wir nicht nur Marionetten, sondern seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die mitgestalten können und sollen beim Aufbau von Gottes neuer Welt. Damit fasse ich zusammen. Menschen ist alles zuzutrauen. Menschen haben ein doppeltes Gesicht. Wir haben ein doppeltes Gesicht. Bei allem Guten, was Menschen schaffen und geschafft haben, ist der Hang zum Bösen nicht aus der Welt zu bringen. Dabei können wir für niemanden die Hand ins Feuer legen, auch nicht für uns. Am Ende aller Tage und unserer Tage bleiben wir erlösungsbedürftig. Gott ist auch nur ein Mensch und doch ganz anders. Gott hat menschliche Züge, vor allem der Mensch Jesus von Nazareth, der zum Christus wurde. Daher können wir als seine Ebenbilder uns gut verstanden wissen mit unseren Enttäuschungen, unserem Leid, unserer Wut unseren Zorn. Aber Gottes menschliche Gefühle sind am Ende eingebettet in seine Liebe und er will, dass allen Menschen geholfen werde, wie Paulus es einmal sagt. Dazu ist seine Vergebung die Voraussetzung, wie sie in Jesus Christus vollendet wurde. Noch einmal mit McIntosh zum Unterschied vom Alten und Neuen Testament. Hier redet er vom Auslöschen des Sünders, während er im Evangelium die Sünde auslöscht. Ihr erinnert euch an den Notizblock. Und das Letzte am Sonntag, Rogate, Fürbitten bewegen den Arm Gottes tatsächlich. Als Mitarbeiter Gottes in der Welt kommt der Fürbitte eine große Bedeutung zu. Das können wir nicht nur von Mose lernen. Im Gebet kommen wir über unser Menschsein hinaus in den Bereich der himmlischen Welt. Daran soll uns auch dieser Sonntag besonders erinnert. Rogate, betet. Im irdischen Horizont werden wir aber immer wieder fragend und sogar kopfschüttelnd damit leben müssen, dass Gott nicht alle unsere Bitten erhört, so wie wir es uns vorstellen. Aber gehört hat er sie auf jeden Fall. Und wer weiß, ob sich die Dinge nicht viel später, viel besser fügen, als wir es erbeten haben. Der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, sei mit uns allen. Amen. Amen. Amen.